Ja, ein wenig improvisiert, das eine und das andere, und trotz alledem, wir feiern miteinander Abendmahl und wir feiern miteinander Pfingsten und wir freuen uns darüber, dass Gott uns sich zueignet, sich uns entgegentut, sich öffnet für uns, bei uns ist, Gemeinschaft sucht. Und Jesus sagt beim Abendmahl, herzlich hat mich verlangt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Das ist schon eine ganz besondere Sache. Und besonders schön finde ich es auch immer, wenn das Abendmahl vor der Predigt ist. Denn bevor man in der Predigt irgendwas verstanden hat, irgendeine Erkenntnis mit nach Hause nimmt, darf man schon sehen und schmecken, dass der Herr sich uns entgegenbewegt und dass wir in den neuen Bund mit eintreten dürfen und dass der neue Bund nicht etwas ist, was mit dem Kopf passiert, das natürlich auch, na klar, aber dass das etwas ist, was ich essen und schmecken kann, was ich aufnehmen kann, was ich zu mir nehmen kann. Und alles von Abendmahl und Trinitätslehre und so weiter, wer hat das schon verstanden, aber dass wir es zu uns nehmen können und dass das gilt, das ist schon eine tolle Sache. Und dann kommt auch die Predigt, natürlich, selbstverständlich. Und dann müssen wir auch überlegen, was ist denn das mit dem Heiligen Geist? Und die Kirche hat sich ja auch lange Zeit schwer getan mit dem Thema Trinitätslehre. Und was ist denn, da haben wir jetzt drei Götter und einen haben wir doch nur und so weiter und so weiter. Ja, wer will das alles verstehen? Aber Abendmahl vorher zu feiern heißt, dass Gott, bevor ich alles von ihm verstanden habe, mit mir einen Bund geschlossen hat und mich einlädt und sagt, willst du? Nicht verstehst du. Und dann haben wir die Bibel und können darin forschen und können darin nachlesen. Das ist auch wichtig. Und gerade beim Thema Heiliger Geist, fragt mal jemanden auf der Straße, was ist denn Pfingsten? Vielleicht kommt das mit dem Pfingstochsen und dem Grillfest und all solchen Sachen. Aber mit dem Heiligen Geist, dann kommt vielleicht das Thema Begeisterung, ja, dass wir irgendwie besonders, weiß ich nicht, begeistert sind oder so irgendwas. Und dann versuchen wir alle aufzuspringen einmal, damit wir ein bisschen begeistert sind. Also das, was ist das Geist? Ist das Gespenst? Ist das, was soll das? Warum wählt Gott so einen Weg? Und Predigt soll auch immer ein Stückchen sein, ein bisschen verstehbar zu machen, nahe zu bringen, verständlich zu machen, das, was wir eigentlich nicht greifen können. Nach der Predigt wird man den Heiligen Geist auch nicht greifen können und er ist trotzdem durchsichtig und unsichtbar und so weiter. Aber vielleicht haben wir doch einen kleinen Zugang dazu, was das alles sein soll. Nikodemus hat ja auch gefragt und ist zu ihm gekommen und in der Nacht, damit niemand ihn sieht, er ist ja Ratsherr gewesen, also einer von der Regierung in Jerusalem. Die Römer hatten das den Juden ja zugestanden, dass sie einen König hatten, dass sie eine eigene Regierung haben, bloß Todesstrafen durften sie nicht und so weiter, Steuern mussten sie auch abgeben. Aber sie hatten so ein Stückchen eine Selbstverwaltung und er war einer derjenigen und war Pharisäer, ein ganz frommer. War ein streng frommer und eigentlich hatten die Pharisäer mit Jesus immer einen auszuhakeln. Immer haben sie versucht, Jesus eine Falle zu stellen, rhetorisch oder wie auch immer. Und jetzt kommt er und sagt, wir wissen eigentlich, du bist von Gott, denn so viele Wunder im Haufen, das kann gar nicht ohne Gott zugehen. Das geht gar nicht anders. Wir wissen, du kommst von Gott, aber sag es keinem, nicht so in der Form. Und Jesus geht gleich in die Vollen und sagt dann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von oben, von Neuem geboren, das ist im Griechischen ja ein und dasselbe Wort, von oben und von Neuem geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und wahrscheinlich war das genau die Frage, mit der er gekommen ist. Ich bin ein alter Mann, wie soll ich mir das denn vorstellen? Muss ich dann in den Bauch meiner Mutter wieder zurück oder wie soll das denn vor sich gehen? Also das heißt, diese Frage, was denn mit der Neugeburt, mit der Geisterfüllung, mit dem, dass Gott neu anfängt mit mir, wie soll dann das vor sich gehen und wie muss ich das denn verstehen? Und ich möchte mit euch diesen Predigtext, ist es eigentlich noch nicht, aber so eine kleine Einleitung dazu. Johannes 3, 3 bis 8. Darauf erwiderte Jesus Nikodemus: Ich versichere dir, wer nicht neu geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann denn jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Geist, Gottes Geist geboren ist, wird, kann in das Reich Gottes kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will, du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt, wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Ist das jetzt eine Erklärung oder ist das jetzt eine Verschlimmbesserung? Aus Wasser und Geist geboren, wer soll das denn jetzt verstehen? Und es macht deutlich, dass das nicht die Taten sind. Eigentlich hätte man sagen müssen, Nikodemus, 5-Punkte-Programm. Die 4 Gs, die 5 Hs oder was auch immer. Du musst das und das und das und das und das tun. Dann kommst du ins Reich Gottes. Du musst neu geboren werden aus Wasser und Geist. Das ist was ganz anderes, als dass ich es streng dich an, dann hat Gott dich lieb oder so irgendwas. Hätte man ja auch sagen müssen, du musst ein guter Mensch werden, musst immer lieb zu allen Leuten sein und du musst immer alten Leuten über die Straßenbahn helfen, über Wasser oder die Straße natürlich. Nicht? Dann kommst du ins Reich Gottes und dann ist das alles in Ordnung mit dir und so. Macht er nicht. Und es hätte im Judentum viele Vorlagen gegeben, um zu sagen, das und das und das und das musst du alles machen. Die Pharisäer haben da ja eine ellenlange, wie viel sind da, 600 irgendwas Gebote, die man so erfüllen muss. Da hätte es doch einiges gegeben, was Jesus jetzt hätte sagen können. Macht er nicht. Macht er nicht. Du musst neu geboren werden, da muss in dir was passieren. Das macht das ja deutlich. Nicht die äußeren Taten, in dir muss da was passieren. Sonst tut sich da nichts. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis. Äußerlich kann man vielleicht das eine oder andere machen oder richtig machen oder auch verkehrt machen, kann Fehler machen oder es halb richtig machen, all solche Sachen. Aber wenn sich in meinem Herzen, in meinem Inneren, in meinem Personenkern sich nicht was verändert hat, das macht Gott, das macht Jesus hier deutlich. Und das mit Wasser und Geist ist natürlich das, was uns sehr nahe liegt. Wasser ist mit Taufe, Bekehrung. Also das heißt, der Teil, den ich zu leisten habe, dass ich mich dem öffne und die Wiedergeburt, so wie der Wind, das ist Gottes Sache, das habe ich nicht in der Hand. Das kommt. Du hörst es, du siehst es, du merkst, wenn Leute angerührt sind von dem, was Gott gibt, aber du kannst es nicht erklären, du kannst es nicht greifen. Das ist wie beim Wind, der weht und dann ist er da und wenn er nicht weht, ist er nicht da. Eine gute Erklärung. Wie kann das sein, dass der Geist Gottes neu in uns hineinkommen soll und muss? Ich möchte bei der Schöpfung anfangen. Wenn wir die Bibeltexte lesen am Anfang, 1. Mose 1, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, eigentlich Plural, über den Wassern. Und dann wird aus dem Klumpen Erde wird der Mensch geformt und es wird ihm der Geist Gottes eingehaucht. Und die Bibel macht deutlich, Gott sagt das so, dass wir Ebenbild Gottes sind. Das heißt, Gott besteht aus 3 und wir sind auch 3. Materie, Leib, Geist und dann das Zwischending, die Seele. Das heißt, wir haben sowohl Teile in dieser Welt, die aus Materie bestehen, und wir haben genauso, wenn der Geist Gottes auf uns bei der Schöpfung gekommen ist, den Geist Gottes, der Bereich, der mit Gott kommunizieren kann und dann diesen Zwischenbereich, der sich dann bildet, die Seele, wo Verstand und Wille und all solche Sachen drin sind. Und als Adam und Eva in das Paradies hineingesetzt wurden, sagt Gott, davon dürft ihr aber nicht essen. Da in der Mitte des Paradieses steht ein Baum oder 2 Bäume sind es ja, da dürft ihr nicht von essen. Und sie gehen natürlich sofort hin. Das ist genau wie bei kleinen Kindern. Sag ihnen, sie sollen diesen oder jenen nicht. Da hinten steht ein Kuchen, aber wehe, der ist für morgen. Wehe, ihr packt ihn an. Na, wo gehen sie hin? Also machen das Adam und Eva ganz genauso. Und Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr gewisslich sterben. Und als sie dann aus dem Paradies herausgeworfen werden, sind sie ja nicht verstorben. Das heißt, ihr Leib lebt ja noch und ihre Seele ist ja noch da. Sie können miteinander reden, sie haben ihren Verstand und all diese Dinge. Was gestorben ist, ist der geistliche Bereich. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist defekt, kaputt. Und wenn Jesus auf diese Erde kommt und diesen Fluch, ihr werdet gewisslich sterben, trägt und stirbt dafür, dann ist natürlich dieser Bereich von Adam und Eva immer noch defekt, dass wir sozusagen als Nachkommen von Adam und Eva einen defekten Geist haben. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist noch nicht in Ordnung. Wenn die Schuld, der Fluch getragen ist, muss die Neubelebung und die Wiedergeburt trotzdem noch kommen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, ein Christsein ohne Geisterfüllung kann es nicht geben, ohne dass der Geist Gottes in uns hineinkommt. Viele Christen können auf den Heiligen Geist verzichten und sagen, Jesus ist für mich gestorben und das war es doch, oder? Aber dass der Geist Gottes kommt, liegt daran, dass die Beziehung zu Gott durch den Bereich des Geistes Gottes neu belebt werden muss, neues Leben bekommen muss. Und dann leben wir in einer gefallenen Schöpfung. Das heißt, wir sind neue Schöpfungen, haben einen neuen Geist, eine neue Ausrichtung in unserem Leben und leben in dieser Welt. Und dann wird es ja interessant. Wie lebt man jetzt als neue Schöpfung in einer gefallenen Welt? Unter einer Menge von Menschen, die mit Christus nichts zu tun haben wollen. Das eine ist ja, dass ich weiß, ich bin Kandidat des Himmels. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Und das ist wichtig und ohne das ist kein ewiges Leben da. Wenn Gott kein ewiges Leben schenkt, ist kein ewiges Leben da. Und da, wo Gott ewiges Leben gibt, nämlich durch Jesus Christus, da bekommt man es. Und da, wo Gott dieses ewige Leben nicht schenkt, da bekommt man es nicht, auch wenn man noch so fromm ist irgendwo anders. Auch das ist wichtig wahrzunehmen. Aber wie lebt man jetzt in einer Welt, die gefallen ist und die noch nicht erneuert ist? Und das zerreißt uns. Wenn Paulus im Römerbrief das versucht zu entfalten, in Kapitel 7, dann schreibt er, ich erkenne in mir ein Gesetz, dass ich das tue, was ich gar nicht will, und das, was ich eigentlich möchte, tue ich nicht. Fürchterlich. Ich bin in mir zerrissen. Ich weiß, da ist der Geist Gottes und der verändert mich. Aber ich schaffe es nicht jeden Tag, das in die Tat umzusetzen. Ich würde es gerne, aber ich merke, und wenn man in der Apostelgeschichte nachliest, oh ja, Paulus, wenn er der Gemeinde zu Korinth schreibt, soll ich mit dem Stock zu euch kommen und all solche Sachen, dann merkt man, oh Mann, du bist aber noch, Oder wenn der junge Johannes Markus im Missionsbereich nicht mehr kann und Paulus sagt, so einen Typen kann ich nicht brauchen, jemand an meiner Seite, der irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, nicht so einen kann es nicht gebrauchen, geh. Und Barnabas sagt, aber so kannst du doch mit einem jungen Mann nicht umgehen und nimmt ihn zu sich. Und Paulus und Barnabas kriegen sich da in die Haare und der eine sagt, sowas kann man doch nicht gebrauchen. Und der andere sagt, mit so einem jungen Mann kannst du das doch nicht umgehen. Dann streiten sie sich und so weiter. Da denke ich mir auch, oh Mann, Paulus, das, was eigentlich richtig wäre, das schaffst du auch nicht immer. Und was du eigentlich machen solltest, das machst du nicht. Schön ist zu lesen, dass er dann später Johannes Markus wieder an seiner Seite hat, dass er sich da korrigiert. Aber er hat ja recht, wenn er in Apostel in Römer 7 schreibt, das, was ich weiß, was ich eigentlich tun müsste, was richtig wäre, oh, ich schaffe es nicht. Und wo ich genau weiß, so solltest du nicht handeln, so solltest du nicht reden, so solltest du mit Leuten nicht umgehen, genau so mache ich es. Wer erlöst mich aus diesem, nicht? Und so schreibt er das ja dann. Wenn man das nachliest, merkt man, oh, Da ist eine ganze Menge Ehrlichkeit bei so einem Mann. Ehrlichkeit, die deutlich macht, dass er auseinandergerissen wird von den Anfechtungen dieser Welt. Wenn andere Leute nicht so können und nicht so wollen wie er, auch geht's dir manchmal auch so, dass es Leute an deiner Seite gibt, die manchmal nicht so wollen und nicht so können wie du, dann ist doch klar, du machst ja alles richtig. Aber guck dir die anderen an. Guck sie dir an. Nicht? Es ist doch schlimm. Wer wird mich da heraus erlösen? Man kann das ja manchmal mitsprechen. Oh Herr, was ist dein Tierreich groß? Nicht? Das ist... Aber wie lebt man jetzt in so einer Situation? Interessanterweise beendet Paulus das 7. Kapitel mit einem Jubelruf. Gepriesen, Dank sei Gott, der mich erlöst hat in Jesus Christus. Und das 8. Kapitel beginnt Paulus mit einem Jubelruf. Nun ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und eben noch hat er seine Verzweiflung aufs Blatt Papier geschrieben und jetzt jubelt er. Was für eine Veränderung. Und offensichtlich gehört beides zur Realität im Leben dieser Welt zu uns. Dass wir manchmal verzweifelt sind und sagen, wie konnte ich sowas nur sagen oder tun oder denken oder... Ich möchte mit euch diesen Text lesen. Römer 8, Vers 1. Wer nun mit Christus, mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Und eben noch hat er geschrieben, ich könnte mir am liebsten selber in den Hintern treten, ich packe es nicht. Und dann so ein Vers. Was für eine Gnade haben wir zu verkünden? Selber erkennen zu dürfen, dass wir unsere Grenzen haben und zu wissen, Gott kennt uns und weiß um unsere Grenzen und hat uns angenommen. Vers 2, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Auch wenn ich weiß, ich sündige noch, stehe ich nicht mehr unter dem Gesetz des Todes, unter dem Fluch Gottes. Du wirst gewisslich sterben, so wie du handelst, so wie du redest, ich mach dich tot. Das gilt nicht mehr. Und das muss man sich aber auch gegenseitig dann nicht mehr sagen. Oder von sich selber erwarten. Obwohl es manchmal dunkle Situationen in unserem Leben gibt, da könnten wir uns das selber wieder sagen. Oh, du wirst wahrscheinlich doch nie in den Himmel kommen, so wie du handelst oder gestern gehandelt hast oder irgend sowas. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Der durch das Gesetz des Geistes Gottes neues Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Vers 3. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Ja. Wenn Jesus gesagt hätte zum Nikodemus, jetzt musst du Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 10, Punkt 100, all dein Geld den Armen schenken oder was auch immer, irgendwo klingt man dann aus und sagt, das schaffe ich aber wirklich nicht. Irgendwo sagt man, nee, das kriege ich wirklich nicht hin. Das muss ich auch noch tun, das muss ich auch noch abgeben, das muss ich auch noch. Wenn das Reich Gottes auf meinen Taten beruht, auch wenn es fromme Taten sind, wenn es darauf beruhen würde, irgendwann sind wir out, sind wir vorbei, sind wir mit unserer Kraft zu Ende. Und das macht Paulus hier deutlich. Das Gesetz, das Alte Testament, wendet sich an den Menschen, der noch nicht erlöst ist, und sagt ihm, du musst jetzt 600 so und so viele Gebote erfüllen. Dass da irgendwann auch der frömmste Jude ausklingt und sagt, wir schaffen das nicht. Paulus argumentiert das ja auch in einem seiner Briefe, wo er sagt, oder ist Petrus das, wo er sagt, das haben ja unsere Vorfahren auch nicht geschafft. Ja, das stimmt. Das Gesetz des alten Bundes ist ein Gebot, was sich an das Fleisch des Menschen wendet und von ihm fordert, dass es fromm wird. Wie soll das denn gehen? bemühe dich, strebe, versuche es immer wieder. Der neue Bund ist ganz anders. Er geht davon aus, dass das, was von Gott gebraucht wird oder von erwartet wird, das wird geschenkt. Das neue Leben, was wir uns nicht erarbeiten können, wird in Christus geschenkt. Und wenn es nicht durch Christus bei dir geschenkt wird, dann hast du es nicht. So einfach ist das. Da, wo der Geist Gottes kein neues Leben gegeben hat, da ist keins. Und wenn du es versuchst durch das Erfüllen der Gebote, dann wirst du merken, irgendwann streichst du die Segel und sagst, ich schaffe es nicht, das geht nicht, ich krieg's nicht hin. Die Galater haben es versucht, beides zusammenzubinden. Sowohl von der Vergebung zu leben, aber dann wieder in die Gesetzlichkeit hineinzufallen. Und da stehen wir auch in dieser Frage und in dieser Gefahr. Wie fromm muss denn ein Christ sein, damit sein Christsein wirklich lebendig ist? So nach der Melodie, wie viele Rückfälle darf er denn haben? Und ich meine jetzt nicht nur Drogen, ich meine jetzt Verkehrsübertretung oder was, ne? 1, 2 Zettelchen vom Ordnungsamt sind okay, aber 3, 4 ist schon kurz davor und ab 5, ne, gibt es keinen Himmel mehr oder so. Wie viel darf ein Christ dann an Übertretungen haben? Das wäre doch eine wichtige Frage. Oder akzeptiert Gott alles? Und in diesem Zerreißpunkt, da stehen wir jeden Tag ganz neu. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Denn die Strafe ist getragen. Das heißt, die Erfüllung dieses Gesetzes ist geschehen in dem Moment, wo Jesus dafür den Preis bezahlt hat. Und wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch gesagt habe, dann heißt das an der Stelle, ihr seid schon rein. Und Paulus sagt hier, es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Und diese Gnade, die wir haben und verkünden dürfen, ist eine wunderbare Sache. Machen wir als Christen nicht wieder zu einer Last. So nach der Melodie, Gott kann dir erst gnädig sein, wenn du 1, 2, 3, dann wieder der Katalog kommt, bei Punkt 100. Und das ist schwierig. So kann sich, Vers 4, in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist unser Leben und nicht mehr die sündige menschliche Natur. Paulus sagt das Fleisch in der Luther-Übersetzung. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wenn in meinem Herzen der Wunsch ist, Christus zu verherrlichen, dann werde ich über die Jahre hin mehr und mehr dahin kommen, dass ich Christus verherrliche und nicht mehr mich selber. Und davon auch mich verabschieden kann, dass ich mich selber verherrlichen muss. Schaut nur, wie groß und wie schön ich bin. Was ich alles erreicht habe, was ich alles geschafft habe, was ich, nicht so nach der Melodie, nicht mein Auto, mein Haus und so, nicht, und dann hat man so ein Kartenspiel vor sich und prahlt dann mit dem, was man so erreicht hat. Dann verherrlicht man sich selber. Wenn in meinem Herzen aber der Geist Gottes ausgegossen ist, der die Verherrlichung Jesu vorne anhat, dann wird das Schritt um Schritt ausgeblendet oder abgelöst. Ich glaube, ich habe das in einer Predigt schon mal gesagt, wo mir das zum ersten Mal bei mir selber aufgefallen ist, als Mensch, der also Abitur gemacht hat und dann in den letzten Jahren man gefeiert hat und vor lauter Alkohol nicht vorne und hinten mehr wusste. Und dann sind nur noch Alkohol und Frauen das Thema. Und irgendwann habe ich gespürt, so lieb mir die Leute sind, mit denen ich jetzt so und so viele Jahre in der Schule war, aber das ist nicht mehr meins. Da bin ich anders. Ich habe andere Ziele in meinem Leben als Alkohol und Frauen. das ist irgendwie, es wurde auch eklig, es wurde auch merkwürdig. Oder als ich dann Tischler gelernt habe und dann jedes Wochenende am Montag dann gehört habe, was unser Junggeselle dann, wie viele Mädels er abgeschleppt hat. Das kann man sich einmal anhören, das kann man sich zweimal anhören, aber wenn das monatelang so geht, sagt man, was muss das denn sein? Und du merkst automatisch, dass da ein anderer Geist in dir ist. Da muss niemand mit dem Zeigefinger hinter dir stehen, weh und so weiter, sondern du merkst, du bist einfach anders geworden. Da muss keine Gesetzestafel hinter dir stehen, sondern da ist eine andere Füllung drin, der andere Personenkern. Und es geht nicht mehr darum, dass man irgendwelche Gebote erfüllt, sondern dass man mit Jesus lebt. Und dann weiß man, was richtig ist, man weiß, was verkehrt ist. Und das ist ganz merkwürdig, das ist ein Empfinden, das ist eine Realität, die mit dir mitgeht, ohne dass du jeden Tag dann irgendein Gesetzesbuch lesen musst und dich immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Denn du spürst, das gehört nicht mehr zu mir, was ist das eigentlich? Und das versucht Paulus hier deutlich zu machen und gleichzeitig so ehrlich damit umzugehen und zu sagen, aber es gibt da noch Teile in mir, oh Mann. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt's das Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegen Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Also es geht um die Gesinnung, um den Personenkern in mir. Es geht nicht um einzelne Fehler, die ich hier und da tue, immer mal wieder, sondern es geht um die Ausrichtung meines ganzen Lebens. Vielleicht ein Beispiel zum Schluss. Wenn wir zur Kanutour fahren, kann man die Hamburg-Strecke fahren oder die Hannover-Strecke. Ja, kann man machen. Sind wir beide schon gefahren. Mal über Hannover, mal über Hamburg. Aber wenn du ein Ziel hast und weißt, ich muss an die Ostsee, irgendwo da oben, dann kann es schon mal sein, dass du die Strecke oder die Strecke wählst, aber du weißt, Ostsee, Berlin geht dahin. Wenn du von Frankfurt an die Nordsee willst und du hast einen Kompass, dann kann es schon mal sein, da sind Berge dazu, Kasseler Berge und da ist der Deister bei Hannover und da ist Weserbergland und was war, Porta Westfalica und so weiter und so weiter. Und du kannst die Strecke erst nach Hannover und Hamburg nehmen und dann abbiegen oder du kannst über Bremen fahren oder du kannst auch bei Kassel dann die A44 in Richtung Paderborn mit der A33 weiter nach Bielefeld und Osnabrück und so weiter und so weiter. Aber du wirst nicht in München landen, garantiert nicht. Es kann schon sein, dass du mal hier und da kleine Abzweige machst oder dass Berge, Hindernisse dazwischen sind. Aber wenn dein Personenkern ausgerichtet ist, an die Nordsee zu fahren, das will Paulus hier deutlich machen. Es geht nicht darum, dass man verzweifelt an dem Alltag, dass man manchmal Fehler macht, sondern es geht darum an der Ausrichtung des Lebens. Ich will an die Nordsee. Und ich weiß, die ist im Norden. Und es kann sein, dass du diese oder jene Autobahn nimmst. Ja, das kann sein. Und dass du manchmal eine Zweigautobahn, vielleicht auch eine Bundesstraße nehmen musst, weil du vielleicht doch im Ruhrgebiet abgebogen bist, falsch oder was auch immer. Du weißt, ich will eigentlich an die Nordsee. Ja. Aber verzweifle doch nicht an der Stelle, wenn dein Personenkern doch genau die richtige Ausrichtung hat. Es gibt Situationen, die uns irritieren, ja allerdings. Und auch im geistlichen Leben gibt es so solche Situationen. Für einen Frankfurter ist die Nordsee im Norden, für einen Hamburger ist die Nordsee im Westen. Wir müssen als Hamburger immer in Richtung Westen fahren, an die Nordsee. Es gibt auch im geistlichen Leben solche Situationen, wo man den Eindruck hat, ja halt, ist da nicht irgendwas falsch? Aber auch die Flensburger müssen in Richtung Westen fahren. Es gibt solche Sachen. Wenn ich aber von meinem Personenkern das Ziel fest habe und den Kompass bei mir, dann weiß ich, wo ich hin will. Und das versucht Paulus hier deutlich zu machen. Tu nicht so, als ob es keine Fehler in deinem Leben gäbe, aber verzweifel nicht, wenn es immer mal wieder im Alltag das eine oder andere gibt, was dich aus der Bahn wirft. Wenn der Deister dazwischen liegt, dann musst du halt drüber fahren oder an der Seite vorbei, aufstehen, Krone putzen, weitergehen. Und sich nicht vor dem Deister hinknien und sagen, oh Herr, ich kann nicht weiter, ich bin wahrscheinlich völlig falsch. Das ist doch nicht das, was Paulus hier sagt. Er beendet das 7. Kapitel mit einem Jubelruf und beginnt das 8. Kapitel mit einem Jubelruf. Da gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Glücklicherweise haben wir das Abendmahl vor der Predigt gehalten. Lasst uns miteinander beten und Gott dafür preisen, dass er uns das schenkt in Christus Jesus. Wer betet?